Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Und zum Glück mal wieder live, vor Ort, zusammen. Das heißt, du bist wieder gesund.
Ich bin wieder gesund. Der Kelch ist nicht an mir vorübergegangen. Aber jetzt sind alle Symptome wieder weg. Es fühlt sich gut an, auch wieder hier zu sein, dass wir es live machen können. Die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Heute haben wir wieder ein paar mehr Nachrichten beisammen. Wir denken aber, dass wir trotzdem nicht über die Stränge schlagen. Wir haben außerdem Folge 23.
23 und kurz zur Orientierung Aufnahme am 13.10.2022.
Ganz genau. Du warst nicht krank, sondern du warst unterwegs.
Ich war unterwegs, genau. Noch sind Veranstaltungen, ein paar Veranstaltungen diese Woche gehabt. Ein Termin war ziemlich interessant. Wir waren bei Fiesmann eingeladen und ja, der Transparenz halber, Fiesmann ist auch bei uns Mitglied bei der FFE und der Herr Klausner ist auch Vorstandsmitglied der FFE.
Was machen die, Fiesmann?
Fiesmann sind im Prinzip ja ganz weit vorne in Deutschland bei allem, was eine warme Wohnung generiert, also vor allen Dingen bis jetzt Gasheizungen und jetzt eben der Wandel zur Wärmepumpe. Deswegen war es auch so spannend, vor Ort zu sein. Hatten super spannende Gespräche über ihre Produkte, was sie entwickeln und sind durch die Produktion gegangen. Und man sieht dann, was das bedeutet, auch wenn man jetzt einfach sagt, hey, wir brauchen keine Gasheizung mehr, wir brauchen jetzt Wärmepumpen. Diese ganze Testzentren und so, die komplett auf Gasheizung ausgelegt sind, müssen jetzt sozusagen für Wärmepumpen genutzt werden. Wärmepumpen sind viel komplexer zu bauen, müssen viel mehr Teile zugekauft werden. Diese Wertschöpfungstiefe, die man in den Gaskesseln hat, von Wärmetauschern, was dort alles selbst gemacht wird, das ändert sich jetzt massiv. Und natürlich müssen erstmal diese Produktionslinien hochgefahren werden. Die bauen jetzt eine komplett neue große Fabrik da, um dann hoffentlich dann auch im nächsten Jahr ausreichend Wärmepumpen für die Nachfrage, die ja jetzt da ist, bereitstellen zu können. War sehr spannend.
Thema Wärmepumpen, bei uns auch intern haben ja zwei Kollegen, wir haben in der letzten Folge schon Werbung dafür gemacht, ein Tool entwickelt, nämlich wenn ihr wissen wollt, ob euer Haus Wärmepumpen geeignet ist, könnt ihr gerne mal nach der Wärmepumpenampel googeln und dann könnt ihr anhand eurer Postleitzahl euer eigenes Haus suchen und das ist dann entweder rot, grün oder orange eingefärbt, je nachdem, wie gut euer Haus Wärmepumpen geeignet ist. Und jetzt hat das Team auch noch ein Wärmepumpenbuch herausgebracht, das sehr anschaulich mal die wichtigsten Fragen zu Wärmepumpen erklärt. Also, wenn ihr auf der Wärmepumpenampel-Seite wart und merkt, okay, euer Haus ist Wärmepumpen geeignet, dann könnt ihr auch gerne mal in dieses Buch reinschauen. Das räumt mir den wichtigsten Mythen auf und gibt euch noch nähere Informationen an die Hand, wie es weitergehen kann.
Genau, das Buch ist kostenlos, kann man sich runterladen, sehr schön. Gerade im Bestandsgebäude gibt es ja da häufig noch einige Diskussionen, würde ja gar nicht gehen und ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Einstieg in das Thema und eine gute Ergänzung zur Wärmepumpenampel. Ja, war wirklich eine Riesenresonanz. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Seitenzugriffe. Wenn man nach Postleitzahlen geht, hat ganz halb Deutschland jetzt sozusagen schon einmal überprüft. Okay, so ganz so viel sind es nicht, aber auf jeden Fall die Karte ist doch sehr flächendeckend, wo jetzt sozusagen Abfragen gestartet wurden. Hatten auch ein paar Verbesserungsvorschläge. Ich denke, da werden wir in nächster Zeit auch nochmal rangehen und vielleicht das ein oder andere Feature ergänzen. Aber jetzt kommen wir zu den Nachrichten und zu dem, was ja ganz Deutschland bewegt. Und zwar natürlich erstmal zum Thema Versorgungssicherheit. Kommen wir durch den Winter. Und wie steht's da? Gasspeicher 95%, knapp. Also es war fast 95%, als wir heute aufgenommen haben. Und das war ja unser Ziel, was wir zum 1.11. erreichen wollten. Also das sieht weiterhin gut aus. Es wird auch weiter eingespeichert. Es ist also auch noch Potenzial zur Einspeicherung da. Und weitere positive Nachricht hinsichtlich Versorgungssicherheit ist, dass seit gestern, 12.10. auch Gas aus Frankreich nach Deutschland geliefert wird. Das war ja bis jetzt so nicht möglich. Hier gibt es einen Grenzübergangspunkt in Medelsheim und das hat das Potenzial von weiteren 100 Gigawattstunden pro Tag. Das ist im Bereich Gas natürlich nicht gigantisch viel, aber wir können momentan alles gebrauchen, was wir kriegen können. Und dann noch auf die Verbraucherseite geschaut. Es ist so, dass wir im Moment niedriger sind als im Mittel der letzten 4 Jahre. Nichtsdestotrotz kommen ja wirklich fast täglich die Aufrufe von der Bundesnetzagentur, dass es kritisch ist, was wir verbrauchen. Wir müssen weniger verbrauchen. Wir müssen ja nicht nur ein bisschen weniger verbrauchen. Es schwirren ja immer diese 20% im Raum, die wir absolut weniger verbrauchen müssen. Und ja, keiner weiß, wie kalt der Winter wird. Das wird es dann am Ende entscheiden, ob wir mit dem Gas, was wir gespeichert haben und was wir jetzt noch bekommen, wie beispielsweise über Frankreich oder beispielsweise Norwegen, durch den Winter durchkommen.
Das Thema mit Frankreich ist ja auch ganz interessant, weil am Anfang der Krise hatten wir auch darüber diskutiert, warum es so schwierig ist, aus dem Westen in den Osten Gas fließen zu lassen. Das hatte damit zu tun mit dem Geruchsmittel, das in Frankreich schon auf der Fernleitungsnetzebene zugeführt wird, in Deutschland eben nicht. Und das ist ja auch ganz gut zu sehen, dass hier die Infrastrukturbetreiber wirklich vorankommen und dass das jetzt möglich ist. Versorgungssicherheit, eine etwas schlechtere Nachricht, ist der Druckabfall in der Truschka-Pipeline. Das ist eine Ölpipeline, die über Polen nach Deutschland Erdöl liefert. Sie besteht aus 2 Strängen und in einem Strang wurde eine Leck entdeckt, nämlich in Polen. Man geht offenbar von einer unbeabsichtigten Schädigung aus, also nicht von Sabotage, ist aber noch nicht ganz geklärt. Nachdem dieses Leck entdeckt worden ist, wurden die Pumpen sofort abgeschaltet. Das heißt, durch diesen Strang fließt auch kein Öl mehr. Dafür ist der andere aber weiter in Betrieb. Genauso wie die Tanker, die nach Deutschland aktuell noch kommen und Öl liefern, das geht genauso weiter. Deswegen heißt es, dass die Versorgungssicherheit in Bezug auf Erdöl nicht gefährdet ist. Wobei man auch sagen kann, die Tanker, die werden ab dem 5. Dezember dann nicht mehr möglich sein, weil das europäische Ölembargo dann greifen wird, nämlich für die Ölimporte aus Russland über den Seeweg.
Thema Versorgungssicherheit, die wollen wir ja vor allen Dingen auch dadurch aufrechterhalten, dass wir jetzt LNG-Terminals in Deutschland bauen. Bislang haben wir ja keine und da gab es die Nachricht, dass Hamburg eben kein LNG-Terminal bekommt. Die hatten sich auch dort in Position gebracht. Das wurde geprüft. Man hat jetzt aus eher technischen Gründen hier gesagt, das macht keinen Sinn. Deswegen hier vielleicht nochmal ganz kurz die Übersicht, wie der Stand der Dinge ist. Gut, wie sieht es momentan aus? Die Standorte für diese schwimmenden Terminals, die FSRUs, Floating Storage and Regasification Units, die eben sehr schnell installiert werden können, sind in der Nordsee Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven und in der Ostsee eben Lubmin. Die Betreiber, die sich hier in Stellung gebracht haben, im Auftrag der Bundesregierung, sind RWE und Uniper und Engie. Auch hier hat jetzt verkündet, ein 5. FSRU hier zu chartern und dieses ebenfalls in Wilhelmshaven zu stationieren. Und darüber hinaus kommt eben noch dieses 2. schwimmende Terminal in Lubmin, das allerdings privatwirtschaftlich eben von der deutschen Regas und Total Energies realisiert wird. Nochmal so ein bisschen zur Einordnung, welche Kapazitäten da kommen. Also sie schwanken so etwas irgendwo zwischen 3,5 und 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr können über diese FSRUs nach Deutschland gebracht werden. Die meisten haben eben 5 Milliarden Kubikmeter, aber das ist schon eine enorme Menge. Und ja, bis Ende 2022 sollen ja tatsächlich die ersten soweit sein, dass wir hier Gas nach Deutschland bringen können, eben Flüssiggas über die LNG-Tanker. Hier auch nochmal der Verweis auf unsere Veröffentlichung in der ET zu dem Thema LNG-Terminals und die entsprechenden Kapazitäten und der Rückgang der Gasbedarfe über die nächsten Jahre aus einer Metastundenanalyse. Jetzt ist hier auch das gesamte Paper entsprechend lesbar und wir haben es hier nochmal in den Shownotes veröffentlicht.
Letzte Nachricht zum Thema Versorgungssicherheit. Gazprom hat für 5 Tage die Gaslieferungen nach Italien ausgesetzt. Da ging es darum, dass zum 1. Oktober es Neuerungen in der Regulatorik gab. Da gab es Streit, gegenseitige Schuldzuweisungen, wer da was nicht eingehalten hat. Für 5 Tage ist dann kein Gas geflossen, aber am 6. Tag ist dann wieder Gas von Russland über Österreich nach Italien gekommen.
Genau, und diese knappe Situation im Markt, dass wir eben relativ wenig Angebot haben, bedeutet vor allen Dingen hohe Preise. Das ist ja das, was alle jetzt beschäftigt. Und deswegen hier auch nochmal kurz das Preisupdate. Wo stehen wir momentan beim Strompreis für Terminmarktprodukt 2023 bei 434 Euro pro Megawattstunde? Ist nicht mehr ganz so hoch wie in der Spitze. Wir lagen schon mal bei 550 Euro pro Megawattstunde, aber natürlich deutlich mehr als die letzten drei Jahre. Da lagen wir im Mittel bei 59 Euro pro Megawattstunde. CO2-Preis hat sich wenig getan. Da liegen wir jetzt schon relativ lange bei etwa 70 Euro pro Tonne. Und spannend ist natürlich vor allen Dingen Gas. Da liegen wir jetzt bei 170 Euro pro Megawattstunde für Lieferungen im nächsten Jahr. In den letzten drei Jahren lagen wir bei 26 Euro pro Megawattstunde. Was das Ganze bedeutet, wird einem bewusst, wenn man eine einfache Bierdeckelrechnung aufmacht. Wir haben ungefähr historisch gesehen Gasverbrauch von 1000 Terawattstunden in Deutschland. Das ist eine gute Größe, kann man einfach rechnen. Und wenn ich mit 170 Euro pro Megawattstunde das bewerte, muss ich für diesen Gasverbrauch, den ich in Deutschland habe, 170 Milliarden Euro bezahlen. Also das heißt, wenn wir nächstes Jahr genauso viel verbrauchen wie im letzten Jahr davor, diesen Preis bezahlen müssen, den man momentan im Markt sieht, sind das 170 Milliarden Euro, vor allen Dingen Richtung Ausland, weil das meiste Gas importieren wir ja. Und in der Vergangenheit, letzten drei Jahre, Mittelwert lag bei 26 Euro pro Megawattstunde, waren das eben nur 26 Milliarden Euro. Das heißt, diese Differenz von gut 140 Milliarden Euro kommen irgendwie als Zusatzbelastung an, entweder direkt beim Endverbraucher durch entsprechende höhere Rechnungen für die Gasheizung oder indirekt durch die entsprechend höheren Kosten bei der Produktion von beispielsweise Grundstoffen, Chemikalien etc. und so weiter in der Produktion dann. Und das ist natürlich das Thema aktuell, Inflation und die direkten Kosten. Und damit hat sich ja jetzt auch die Expertinnenkommission Gas und Wärme beschäftigt. Diese gibt es noch gar nicht so lange. Die wurde erst am 23.09. überhaupt eingesetzt. Viele Experten und die hatten den Auftrag, möglichst bis zum 10.10. hier einen Vorschlag zu machen, wie wir diese Situation entschärfen können. Haben wir auch den entsprechenden Bericht in den Shownotes verlinkt. Die waren nämlich so fleißig, haben das ganze Wochenende durchgearbeitet und wirklich Montag früh gab es dann hier diesen Zwischenbericht. Und sie hatten vor allen Dingen zwei Ziele. Einerseits, sie mussten irgendwas finden, was schnell wirkt, weil das Problem kommt ja jetzt direkt. Und das Zweite, es sollte weiterhin ein Einsparanreiz bestehen bleiben. Weil faktisch ist ja so, wir haben nicht genug Gas. Es ist ja jetzt nicht nur ein Preisproblem, sondern vor allen Dingen ein Mengenproblem. Das heißt, sie wollten Methoden finden, Maßnahmen ergreifen, dass weiterhin die Verbraucher angereizt werden, weniger Gas zu verbrauchen. Und der Vorschlag sieht nun eben zwei Stufen vor. Einmal eine Einmalzahlung im Dezember. Hier wird man einfach die Abschlagszahlung aus dem September für Gas- und Fernwärmekunden, also nicht nur Gas, sondern auch Fernwärmekunden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass aktuell die Fernwärmepreise an den Gaspreis gekoppelt sind. Das heißt, diese Gaspreissteigerungen letztendlich auch sehr stark bei den Fernwärmekunden ankommen. Und diese Einmalzahlung wird jetzt entsprechend vom Staat übernommen. Und in der zweiten Stufe, das ist dann ab März 2023, also nach dem Winter eigentlich, für den nächsten Winter, der dann kommt, wird ein Modell vorgeschlagen, das einen gewissen Grundverbrauch subventioniert. Subventioniert heißt 12 Cent pro kWh. Hier auch nochmal zum Vergleich. In der Vergangenheit lagen wir eher so bei 7 Cent pro kWh. Also auch dieser Grundverbrauch wird teurer. Aber nicht so teuer, wie er jetzt eigentlich im Markt wäre. Also das ist deutlich höher. Und über diese 80% des eigentlichen Verbrauchs aus der Vergangenheit muss man dann den Marktpreis zahlen, der dann deutlich höher ist. Also hier besteht weiterhin kompletter Anreiz, möglichst wenig zu verbrauchen, einzusparen, weil letztendlich den Preis im Sinne der Einsparung ist ja dann der hohe Preis, der momentan im Markt bezahlt wird.
Also um das zu verstehen, jetzt in Zukunft muss mein Gasversorger irgendwie wissen, wie viel Verbrauch ich im letzten Jahr hatte. Und von den 80% meines letztjährigen Verbrauchs beispielsweise bekomme ich dann eine Förderung, eben diesen garantierten Preis von 12 Cent.
Genau, also erstmal festhalten, nichts ist bis jetzt entschieden, wie es genau ist. Ja. oder ob es eben sozusagen einen typischen Verbrauch gibt, der dort angesetzt wird. Das ist natürlich von der Umsetzung deutlich einfacher, dass man einen Standardverbrauch für einen berühmten, ja, den berüchtigten Drei-Personen-Haushalt nimmt und dann davon 80% und das berechnet. Aber das sind jetzt erstmal auch einfach die Vorschläge dieser Kommission. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist, ich soll weniger verbrauchen als üblich. Und genau, um die Bemessungsgrundlage, das muss jetzt noch festgezurrt werden.
Und wenn ich wirklich 20% einspare, dann spare ich richtig viel Geld, weil diese letzten 20% wirklich teuer sind.
Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, noch eine große Aufgabe für die Kommunikation, ja, dass nicht dieses Gefühl entsteht, irgendwie wird ja jetzt alles subventioniert und aufgefangen durch diese Maßnahmen und auch die ersten 80%. Also wenn ich davon was sparen kann, spare ich auch immer noch viel Geld. Also es ist ja fast eine Verdopplung auch bei diesem 80%. Also diese Rechnungen, die wir alle im Frühjahr sehen werden, werden so oder so deutlich teurer sein oder deutlich höher sein als das, was wir gewohnt sind. Und da geht es beim Gasverbrauch wirklich um große Mengen.
Ja, du hast ja gerade noch vorne den Kosten, die direkt oder indirekt über Produkte, in denen Erdgas drin ist, bei den Endverbrauchern ankommen. Schlägt die Kommission nach vor, für wen das gelten soll? Ist das nur für Privathaushalte oder auch für, weiß ich nicht, für ein Chemieunternehmen?
Genau, also das, was ich gerade skizziert habe, war jetzt erstmal für die Haushaltskunden, also für dich und mich. Und natürlich haben wir auch das Problem in der Industrie. Es ist ja auch dieses Thema, dass momentan schon die Insolvenzen zunehmen aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und hier ist es vorgesehen, dass RLM-Kunden, RLM heißt registrierende Leistungsmessung, und das haben alle Kunden, die viel verbrauchen, einfach gesagt. Und für die soll es so sein, dass es hier auch einen Sockelverbrauch gibt, der subventioniert wird. Und dort sagt man, okay, die sollen 7 Cent pro kWh zahlen. Das ist auch deutlich mehr, was diese Großverbraucher im Vergleich zum historischen Mittelwert bezahlt haben. Und diese Regelung soll dann ab Januar gelten. Und vielleicht auch noch der dritte große Verbraucher, das sind ja die Kraftwerke, über die auch viel diskutiert werden, die sind ausgenommen. Also den Gaskraftwerken möchte man jetzt nicht einen Grundverbrauch zustehen. Da möchte man eigentlich, dass sie, wenn irgendwie möglich, nur in kritischen Situationen produzieren. Das heißt, die Gaskraftwerke sehen den vollen Preis auch im Markt.
Wobei die Gaskraftwerke ja der Link zum Strommarkt sind. Also würde man die Gaskraftwerke jetzt mit einbeziehen, dann würde sich ja auch die Strompreise ein bisschen beruhigen.
Guter Punkt. Genau, das ist so ein bisschen der Ansatz, der ja in Spanien, Portugal gefahren wird, dass man hier den Gaspreis letztendlich begrenzt und damit indirekt dann sozusagen im Sinne der Merit Order auch den Strompreis runterfährt. Das ist hier eben nicht vorgesehen.
Okay. Der Gaspreisdeckel war auch Thema beim EU-Gipfel in Prag. Da haben EU-Staats- und Regierungschefs darüber diskutiert und es gibt eine wachsende Mehrheit, die für einen Gaspreisdeckel ist. Das bedeutet, dass sie fordern, wirklich direkt im Markt einzugreifen an den Großhandelsplätzen. Deutschland ist dagegen, weil sie sagen, okay, Europa ist keine Insel. Wenn wir hier den Marktpreis hacken, dann werden wir Probleme bei der Versorgungssicherheit bekommen. Warum sollen dann die globalen Player an uns liefern, wenn wir einen festen Preis festsetzen? Problematik dabei war auch, dass die Lösungsvorschläge noch nicht wirklich ausgearbeitet waren. Diese sollen jetzt in den nächsten 2 Wochen durch die Kommission ausdifferenziert werden. Und in 2 Wochen trifft sich dieser Gipfel wieder mit demselben Thema. Und da werden wir dann weiter sehen, wie die EU damit umgeht. Interessant noch, es gab international eben auch Kritik an Deutschland, an diesem 200-Milliarden-Paket. Zum einen, weil das womöglich den Wettbewerb in Europa verzerrt, zum anderen an der aggressiven Einkaufspolitik, um diese Speicher zu füllen. Hier sind die Rufe laut, eben europäische Lösungen zu finden.
Genau, ich habe da eine Abschätzungsrechnung gesehen, was die eben von mir skizzierte Gaspreisbremse, so wie sie jetzt eben vorgeschlagen wurde, in etwa kostet. Und da standen eben knappe 100 Milliarden schon allein dafür drin, also 96 Milliarden. Also das sind schon riesige Summen, die dort aufgewendet werden müssen, um das Ganze zu dämpfen. Wie gesagt, nicht komplett zu entschärfen. Es ist immer noch deutlich teurer als früher, aber zu entschärfen.
Gut, Dann machen wir einen Sprung zum Strommarkt. Da gab es einen Deal mit RWE, nämlich der Kohleausstieg soll vorgezogen werden von 2038 auf 2030. Das betrifft zwei Kraftwerke in der Größenordnung von 3 Gigawatt. Und 280 Millionen Tonnen CO2 sollen dadurch in der Erde bleiben. Das ist ungefähr so viel, wie aktuell der gesamte Sektor Energiewirtschaft in einem Jahr ausstößt. Auf der anderen Seite sollen zwei Kraftwerke jetzt 2 Jahre länger am Netz bleiben, die eigentlich Ende 2022 stillgelegt werden sollten. Die laufen jetzt bis 2024. Ein Wermutstropfen ist, dass Lützerath, also ein Dorf, das einen sehr hohen symbolischen Wert hat, diesem Deal zum Opfer fällt. Durch diese 2-Jahres-Verlängerung wird dieses Dorf jetzt wohl nicht mehr so weiter existieren und da die Kohle aus dem Boden geholt werden.
Genau, du hast jetzt mal Kohlekraftwerke gesagt, ne, genau, es geht ja vor allen Dingen um die Braunkohle, ja. Das sind ja diese riesigen Tagebauwerke, deswegen auch das Abbaggern dieses Ortes, aber natürlich auch mit besonders hohen CO2-Emissionen behaftet, also Braunkohle ist ja wirklich der Energieträger, der spezifisch gesehen am meisten CO2-Emissionen freisetzt und deswegen ist in Summe, wenn man jetzt aufs Klima schaut, das erstmal ein guter Deal, weil diese 8 Jahre, die wir uns hinten raus sparen, im Vergleich zu dieser vermeintlichen Verlängerung, die wir jetzt kurzfristig haben, für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in Summe erstmal netto positiv fürs Klima ist.
Genau, und die Verlängerung geht jetzt über die nächsten 2 Jahre, also über die nächsten 2 Winter bis März 2024, in dem es eben auch voraussichtlich etwas knapp werden könnte. 2023 hat dann die Bundesregierung nochmal die Möglichkeit, auch die Laufzeit dieser 2 Kraftwerke zu verlängern. Gut, von der Kohlekraft zur Kernkraft. Da wollten wir den kleinen Hinweis geben, dass es aktuell noch keinen Beschluss des Bundeskabinetts gibt bezüglich des Streckbetriebs. Da wurde ja verkündet, dass man 2 Kraftwerke jetzt über den Winter hinaus betreiben möchte. Man hat hier aber noch keine Einigung getroffen. Und falls sich die Bundesregierung hier nicht einigen sollte, falls man die Gesetze nicht ändert, dann bleibt es beim Atomausstieg Ende 2022.
Genau, welche 2 Kraftwerke sind das? Die in Süddeutschland, das war eben das Ergebnis dieses Stresstests, der durchgeführt wurde. Und da hat man gesehen, okay, in Süddeutschland könnte es wirklich knapp werden. Und das war unter bestimmten Annahmen, extremen Annahmen, unter anderem eben auch, dass in Frankreich besonders wenig Kernkraftwerke zur Verfügung stehen. Noch ist man da optimistisch, dass man auch wieder einige bis zum Winter ans Netz bringt, die momentan nicht zur Verfügung stehen. Allerdings werden da auch interessante Maßnahmen ergriffen. Und zwar gibt es da dann einen Stromwetterbericht. Letztendlich wird jetzt dann im Fernsehen nach den Nachrichten und dem Wetterbericht angezeigt, inwiefern eine kritische Belastung des Stromnetzes vorliegen könnte. Das heißt, einfach nicht genug Erzeugungskapazität da ist. Und hier kann oder soll die Bevölkerung dann helfen, indem sie versuchen, ihre Lasten zu verschieben, irgendwelche, ja, die berühmte Waschmaschine später anschalten oder vielleicht sogar im Extremfall später kochen. Und da gibt es dann eine Ampel mit Rot, Gelb, Grün. Wenn grün ist, kann man sozusagen weiter wirtschaften, wie man will. Und bei Rot wird es dann wirklich knapp im Netz. Ja, apropos Netz, interessante Nachricht auch von den Netzbetreibern, in dem Fall von Transnet BW. Die haben jetzt eben entsprechend angefangen, eine Batterie zu errichten. Und zwar für diesen Zweck des Netzbetriebs. Und damit ist dieses Projekt auch weltweit führend. Also so eine große Batterie mit 250 Megawatt allein für die Netzführung ist wohl einmalig. Und das Ganze installieren oder bauen tut Fluence, ein Speicheranlagenbauer. Tenne plant übrigens sowas auch hier gleich ums Eck im Landkreis Erding, allerdings nur mit 100 Megawatt. Und dieses Konzept nennt man Netzbooster. Letztendlich ist dieses Konzept des reaktiven, kurativen Netzbetriebs. Und die Hoffnung, die man sich macht, ist eben, dass hier dieser Netzbetrieb wirklich stark verändert werden kann, sodass eben die Netze zukünftig dadurch deutlich besser ausgelastet werden können, ohne die Systemsicherheit zu gefährden. Genau, das sind quasi Pilotprojekte, aber natürlich wirklich mit entsprechender hoher Leistung. Da ist es natürlich sehr interessant, was dann beim tatsächlichen Betrieb für ein positiver Effekt entstehen kann. Hier vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir sind diese Woche auch bei Twitter, ich glaube, ich war es recht aktiv, über eine schöne Karte gestolpert. Where are the batteries? Einfach eine Auswertung aus dem Marktstammdatenregister, wo die Batterien Größe 1B in Deutschland installiert sind. Die Quelle haben wir in den Shownotes verlinkt. Das Ganze hat Martin Klein von 50 Hertz, aber ich glaube, mehr als Hobby veröffentlicht. Ist eine sehr schöne Darstellung.
Wir machen einen Sprung zur internationalen Energiepolitik. Da haben sich Scholz und Rutte, das ist der Ministerpräsident der Niederlande, getroffen, um die Energiepartnerschaft zwischen ihren beiden Ländern zu vertiefen. Thematisch wollen sie vor allem die Windenergie auf See stärken und die Produktion von Wasserstoff fördern. Da sind auch konkrete Maßnahmen bei rumgekommen. Beispielsweise möchte sich Niederlande jetzt in der Stiftung H2 Global finanziell beteiligen. Die Stiftung hatten wir hier schon öfters. Sie begleitet den Wasserstoffmarkthochlauf finanziell. Also die arbeiten mit einem oder möchten in Zukunft mit einem Doppelauktionsmodell arbeiten. Auf der einen Seite schreiben sie Wasserstoffmengen aus auf der Erzeugungsseite, also sagen, ähnlich wie bei jetzt den Windausschreibungen, so viel Wasserstoff möchten wir euch abnehmen, wer kann es am günstigsten erzeugen. Auf der anderen Seite versteigern sie diesen Wasserstoff dann auf der Verbraucherseite, wer gibt am meisten für diesen Wasserstoff und die Lücke, die da aktuell noch besteht, die wird dann durch die Stiftung gedeckt. Also eine Initiative, die zuerst hier in Deutschland umgesetzt wurde, und jetzt die Niederlande sich mit beteiligt.
Vielleicht kurze Ergänzung, also genau, vereinfachend gesagt Wasserstoff, aber es ist tatsächlich so, dass in den ersten Ausschreibungsrunden Wasserstoffderivate, eben vor allen Dingen flüssige Derivate, eben hier ausgeschrieben werden, weil die leichter zu transportieren sind und hier auch eine bestehende Infrastruktur genutzt werden kann.
Ganz genau. Zweite Maßnahme ist ein Förderaufruf für grünen Wasserstoff und grüne Chemie. Der ist auch schon online, man kann sich darauf bewerben. Also wenn Sie ein Chemieunternehmen sind, der grünen Wasserstoff produzieren möchte und einen niederländischen Partner haben, dann können Sie sich hier bewerben. Dann hat auch der Bundesrat ein großes Paket bestätigt, dass viele Gesetze im Energierecht ändern wird. Das Paket heißt Energiesicherheitsgesetz 3.0, ENSIG 3.0. Und da werden Gesetze geändert, wie zum Beispiel das EEG, das Energiewirtschaftsgesetz, das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, das LNG-Beschleunigungsgesetz, Emissionsschutzgesetz, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und Baugesetzbuch. Da werden wir euch jetzt nicht im Detail erklären, welche einzelnen Änderungen hier vorgenommen worden sind. Wir verlinken euch die Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums in den Shownotes. Aber es sind wirklich auch wesentliche Änderungen, beispielsweise im EEG sollen die Ausschreibungstermine in 2023 die Gebotsgrößen, also die maximalen Gebotsgrößen erhöht werden von 20 auf 100 Megawatt. Also deutliche Sprünge. Die angekündigte Krisensonderausschreibung wird dadurch aber nicht stattfinden. Und auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Balkon-PV, überlegen sich ja auch manche oder mehr und mehr Leute, sich zwei Panels auf den Balkon zu stellen. Da gab es gewisse Unklarheiten bezüglich den Pönalen. Das wird hier jetzt auch geklärt. Als letztes, das Bundeskabinett möchte das Städtebaurecht ändern. Da geht es, also Bundeskabinett hat erst beschlossen, das muss jetzt noch in den Bundestag und in den Bundesrat, also steht noch recht am Anfang. Da geht es um die kurzfristige Nutzung von Flächen für Wind und PV, beispielsweise auf ehemaligen Abbauflächen des Braunkohletagebaus.
Ja, beim Block Gesetz, es gibt auch einen Gesetzentwurf und zwar zum Thema Herkunftsnachweise. Herkunftsnachweise gibt es ja schon für grünen Strom. Genau, also wenn jemand Strom grün produziert, kann man einen Herkunftsnachweis generieren. Der wird über das UBA, das Umweltbundesamt, dort gemanagt. Und wenn jemand anders diesen Strom kauft und Grünstrom haben möchte, dann wird dieser Herkunftsnachweis entsprechend gelöscht. Und du hast es ja schon gesagt, das Thema Wasserstoff ist da ganz wichtig. Also das heißt, hier wird es jetzt auch zukünftig Herkunftsnachweise für Gase geben, unter anderem eben Wasserstoff und auch für Wärme und Kälte. Auch hier gewinnt es an Bedeutung für viele Industriekunden, die sehr schnell dekarbonisieren wollen beispielsweise, dass sie grüne Wärme bekommen. Und auch hier soll diese Systematik der Herkunftsnachweise entsprechend etabliert werden sollen. Ist nur ein Entwurf, aber es sieht so aus. Erstens soll auch beim Uber passieren und zweitens wohl sehr ähnlich wie bei dem Strom. Also hier keine unbedingt innovativen Ansätze. Ich bin gespannt, wie es dann in den Prozessen umgesetzt wird. Wir hatten da ja in unserem Projekt Indeed, wo wir auf Basis einer Blockchain-Lösung Lösungen entwickelt haben, wobei die Blockchain da gar nicht im Vordergrund steht, sondern einfach so dieses automatisierte, digitale Erzeugen dieser Herkunftsnachweise, wir nennen es dort Labeling und entsprechende Speichern, eigentlich eine gute Lösung entwickelt. Kann man hoffen, dass da die Prozesse im Rahmen der neuen Umsetzung vielleicht auch nochmal verbessert werden. Jetzt kommen wir noch zu dem Block Sonstiges, was noch alles passiert ist. Es gab wieder eine Ausschreibung von der Bundesnetzagentur für Windenergie. Und hier ist es leider wieder passiert, dass von der ausgeschriebenen Menge, in dem Fall 1320 Megawatt, nur 87 Gebote mit einer Gebotsmenge von rund 772 Megawatt eingereicht wurden. Also weniger wurde eingereicht, als ausgeschrieben war. Das war etwas überraschend, hat die Bundesnetzagentur gesagt, weil wenn man ins Marktstammdatenregister hineinschaut und schaut, wer wäre denn eigentlich teilnahmeberechtigt, also wer ist so weit mit seinen Projekten, dass er an dieser Ausschreibung teilnehmen kann, hätte man damit gerechnet, dass es mehr sind. Insbesondere aufgrund der aktuellen hohen Marktpreise lohnt es sich natürlich massiv, hier in Erneuerbare zu investieren. Das sieht man auch an den Preisen, die dort aufgerufen wurden. Die lagen zwischen 5,76 Cent und 5,88 Cent pro kWh, wobei der zweite Wert eben dieser Höchstpreis ist und der gewichtete Mittelwert lag dann bei 5,84 Cent pro kWh. Das sind ungefähr 59 Euro pro Megawattstunde. Wir hatten ja anfänglich schon gesagt, dass wir hier momentan fürs nächste Jahr Preise sehen, die deutlich höher sind. Im Strommarkt haben wir hier 434 Euro pro Megawattstunde, also ein Vielfaches. Natürlich musst du schauen, was ist der Marktwert von Windenergie. Aber momentan würden sich Projekte in erneuerbare Energien sehr schnell amortisieren. Deswegen war es jetzt doch ein bisschen verwunderlich, dass hier nicht die volle Menge angeboten wurde oder bezuschlagt. Und zeigt aber auch, dass wir hier nicht so richtig schnell in den Ausbau kommen, wie es geplant ist, von der Bundesregierung im Osterpaket vorgesehen. Also von diesen jährlichen Gigawatts sind wir doch noch ganz schön weit entfernt.
Es zeigt auch, dass das alleinige Erhöhen dieser Ausschreibungsgrenzen jetzt nicht die Lösung ist, sondern man muss auch zusehen, dass die Projekte wirklich ins Rollen kommen.
Ja, also da hat ja die Bundesnetzagentur in der Vergangenheit auch immer darauf geachtet, dass sie nicht einfach nur die Mengen erhöht, weil dann kann der Preis entsprechend hoch sein, weil jeder weiß, er kriegt einen Zuschlag. Also die justieren natürlich immer nach hinsichtlich der Erwartung, was denn tendenziell auch angeboten wird.
Gut, dann eine kleine Nachricht aus dem Verkehrssektor. Tesla wird zum 1. Dezember seinen ersten Tesla Semi an Pepsi ausliefern. Das ist ein E-LKW, also ein elektrisch betriebener LKW. Und ja, es sollen noch 100 weitere folgen. Pepsi hatte 2017 100 Exemplare bestellt. Die Reichweite beträgt 500 Meilen.
Ja, ist sehr interessant, weil gerade in den Modellen und Szenarien, die so bekannt sind, da ist ja immer so ein bisschen die Frage im Verkehrssektor, wie weit wird elektrifiziert? Gerade auf der Langstrecke ist da sozusagen noch nicht die letzte Entscheidung gefallen, aber wenn jetzt schon dieses Jahr wirklich hier E-Trucks ausgeliefert werden, bin ich gespannt, wie schnell auch Tesla das Ganze skalieren kann und wie die Nachfrage mitgeht. Gute Nachricht, die EU-Kommission hat die ersten deutschen IPCEI-Projekte, ich glaube, man spricht IPCEI, man hört manchmal IPCEI, manchmal IPCEI, ich glaube, es ist noch nicht definiert, aber das Ganze steht für Important Projects of Common European Interest und das sind große Projekte eben, die hier gefördert werden und diese Wasserstoff-Großprojekte, In dem Fall geht es um über 1 Milliarde Euro allein an Fördergeldern, die dort reinfließen sollen in diese zwei Projekte. Zum einen von BASF, zum anderen von Salzgitter. Insgesamt sollen dadurch 2,5 Millionen Tonnen jährlich CO2 eingespart werden. Also es ist schon eine ordentliche Hausnummer. Worum geht's? Im ersten Projekt um Elektrolyseur mit Protonenaustauschmembranen. Und das ganze Projekt heißt Hy4Chem von BASF. Und die Idee ist einfach, dass dieser graue Wasserstoff, der momentan in der Produktion benötigt wird, und zwar konkret in Ludwigshafen, durch grünen Wasserstoff ersetzt werden soll. Und das zweite Projekt, davon haben wir auch schon berichtet, Salkos vom Stahlkonzern Salzgitter, sieht vor, dass teilweise die traditionelle Hochofenroute durch einen Elektrolichtbogenofen samt Elektrolyseur und Direktproduktionsanlage verkürzt wird.
Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine Biomassestrategie veröffentlicht. Nur die Eckpunkte, die Biomassestrategie selbst ist noch nicht da. Ziel dieser Strategie ist es, den Nutzungskonflikt bei der Biomasse aufzulösen. Also die Nachfrage nach Biomasse steigt und auf der anderen Seite ist Biomasse ein sehr begrenzter Rohstoff. Und es ist ganz interessant, worauf die Bundesregierung hier Wert legt. Sie haben drei Leitprinzipien formuliert, nämlich sie sagen, die stoffliche Nutzung soll bevorzugt werden, mit der Begründung, dass der Kohlenstoff, wenn er energetisch genutzt wird, dann wird es ja verbrannt, landet damit wieder in der Atmosphäre. Wenn man das in den stofflichen Kreislauf einführt, dann bleibt der Kohlenstoff in den Produkten gebunden. Zweites Prinzip ist Vorrang der Mehrfachnutzung. Auch hier das in die Kreislaufwirtschaft einzufließen ist, dass der Kohlenstoff immer wieder benutzt wird und nicht in der Atmosphäre landet. Das dritte Prinzip ist der Vorrang der Nutzung des Biomasseanteils an biogenen Abfallstoffen. Was steckt da dahinter? Das heißt auf Deutsch, dass der Anbau der Biomasse, also auf Feldern oder auch Holz, als hochwertige Stoffe zu betrachten sind und umgangssprachlich jetzt nicht unbedingt verheizt werden müssen. Man kann die auch dann in hochqualitativeren Anwendungen anwenden.
Verlinken wir auch in den Shownotes?
Verlinken wir auch in den Shownotes.
Gut, mit Versorgungssicherheit angefangen. Kommen wir durch den Winter noch eine letzte Nachricht zur Versorgungssicherheit, wobei eigentlich eine Abgrenzung man eher hier von Versorgungsqualität sprechen muss. Und zwar hat die Bundesnetzagentur den aktuellen SAIDI, aktuell heißt dann fürs letzte Jahr 2021, veröffentlicht. Was heißt SAIDI? Das ist die Abkürzung für System Average Interruption Duration Index. Das heißt, wie lange muss man mit einem Stromausfall in Deutschland rechnen oder im Mittel, wie lange dauert ein Stromausfall in Deutschland, wenn es einen erwischt? Und da lagen wir im letzten Jahr bei 12,7 Minuten. Das heißt, nicht jeder hat 12,7 Minuten Stromausfall gehabt. Aber man kann sich vielleicht eher so vorstellen, alle 5 Jahre erwischt es einen, dass man mal eine Stunde vielleicht Stromausfall hat. Und das ist tatsächlich etwas länger als im Jahr zuvor, 2 Minuten. Aber wir sind dort im internationalen Vergleich immer noch top, top, top. Das war auch ganz interessant, dass es die letzten Jahre sogar eher zurückgegangen ist und wir wirklich eine super Zuverlässigkeit der Stromversorgung haben. Und das muss man jetzt auch nochmal trennen zu dem Thema Versorgungssicherheit. Hier geht es ja wirklich, kommen wir durch den Wind oder nicht. Und auch hier ist ja nicht zu erwarten. Deswegen gibt es ja auch den Stresstest und entsprechende Maßnahmen, dass wirklich es einen Stromausfall gibt. Dadurch gibt es die Berechnung, aber natürlich die große Frage ist, kommen wir in eine Situation, wo wir eventuell das Gas rationieren müssen?
Hier geht es ja auch, oder die Stromausfälle in der Vergangenheit, das liegt ja oft nicht daran, dass die Erzeugung der Nachfrage nicht hinterherkommt, sondern auch an kleineren Verteilnetzproblemen oder ja, muss nicht unbedingt in der Erzeugung liegen.
Nicht unbedingt eigentlich, mir gar nicht so bekannt, dass wirklich es zu Stromausfällen kommt, weil nicht genug Erzeugungskapazität da ist, sondern es ist in der Regel der berühmte Bagger, der ein Kabel aufreißt. Es sind die berühmten Vögel, die oben auf den Hochspannungsmasten sitzen und dort entsprechend zu einem Kurzschluss führen. Und genau, also das sind eher Dinge, die auch nicht komplett vermeidbar sind. Das sind eher Unfälle und dort hat man natürlich dann ein besseres Versorgungssystem, wenn dann sozusagen eine Redundanz ist, dann schnell entsprechend umgeschaltet werden kann. Deswegen gibt es auch manchmal kurze Unterbrechungen unterhalb von 3 Minuten, die zählen dort in den Saidi gar nicht rein. Also es ist wirklich nur Unterbrechungen, die länger als 3 Minuten dauern. Also wenn eine kurze Störung ist, zählt die gar nicht rein und da ist Deutschland wirklich führend. Das sind Top-Werte.
Sehr schön, das war's für heute. Ich finde, war eine schöne Folge, hat Spaß gemacht und ich glaube, haben wir was gelernt.
Haben wir wieder was gelernt.